Also so das Paradebeispiel, wie es scheiße läuft und wie es nicht sein sollte. Und ich wusste nicht viel darüber und die anderen Pflegekräfte auch nicht. Und dementsprechend habe ich natürlich irgendwie das gemacht, was irgendwie die ausgebildeten Pflegefachkräfte gesagt haben, weil ich war in der Ausbildung. Und im Nachhinein war es aber halt einfach nur übelst scheiße.
Hallo und willkommen zu Fick dich, Biobuch, der Podcast für SchülerInnen, der mit veralteten Infos über HIV und AIDS aufräumt. Ich bin Sophie, ich leite das Youth Work Team des Vereins Berliner AIDS-Hilfe e.V. Zusammen mit meinem ehrenamtlichen Team bespaße ich Schulklassen in ganz Berlin mit Informationen zur sexuellen Gesundheit und dem sexuell übertragbaren Virus HIV, auch bekannt als AIDS. Warum der fiese Titel? Weil dein Biobuch wahrscheinlich nicht so viel über HIV weiß, wie es eigentlich zu wissen gibt. Und das nervt mich. Das holen wir jetzt mal nach und dazu habe ich mir ExpertInnen eingeladen. Dies ist die vierte von vier Folgen. Heute fokussieren wir uns auf das Thema HIV und AIDS in deiner Arbeit als Pflegefachkraft oder im medizinischen Bereich. Für einen Einstieg in das Thema HIV, hör dir bitte zuerst die erste Folge an, dann macht das alles hier viel mehr Sinn. Zwischendurch werde ich neue Begriffe googeln, damit wir alle wissen, worum es geht. Okay, los geht's. In dieser Folge zeige ich dir, dass du keine Angst vor HIV-positiven Patientis in der Pflege haben musst. Nicht nur das, sondern du verfügst sogar über magische Kräfte, mit denen du die Genesung deiner Patientis beschleunigen kannst. Ich arbeite mit vielen Pflegeklassen, weil HIV Teil des Curriculums ist. Was ich merke, ist, dass viele Pflegeschüler eher unsicher, unwissend oder ängstlich sind, wenn sie daran denken, eine HIV-positive Person zu pflegen. Vollkommen verständlich, sage ich da. Man wäre ja auch schön blöd, nicht vor einer potenziell tödlichen Infektion Angst zu haben. Allerdings sollten deine eigenen Sorgen deine Pflegearbeit nicht beeinflussen. Ich höre oft, dass Pflegekräfte vor allem Sorge um die eigene Ansteckung haben. Muss man aber gar nicht. Fee, selbst Pflegefachkraft und Dozentin, hat mir das so beschrieben.
Also was man bei der Pflege von HIV-positiven Menschen beachten muss, ist gar nicht so viel. Weil alle Standardhygienemaßnahmen, die es in einem Krankenhaus oder in einem Pflegeheim oder auch in der ambulanten Pflege gibt, sind immer darauf ausgelegt, dass potenzielle Infektionen nicht übertragen werden können. Als ich zuletzt bei dem ambulanten Pflegedienst auf HIV Spezialisiertes gearbeitet habe und neue KollegInnen kamen, sei es zum Beispiel neue Auszubildende oder auch Pflegeassistenzkräfte, die vielleicht vorher auch noch nicht viel in der Pflege gearbeitet haben und wenig Vorwissen hatten, dass die am Anfang schon erstmal so Angst hatten und einfach grundsätzlich nicht wussten, wie kann denn eine Übertragung stattfinden und auch nicht wussten, dass die Patientinnen, die wir dort betreut haben, alle unter Therapie waren und alle unter der Nachweisgrenze waren und dass da schon erstmal Ängste und Berührungsängste gab, wenn wir dann drüber gesprochen haben und zum Beispiel ich das erklärt habe, dann waren so, ah, okay, das heißt, dann brauche ich das ja alles gar nicht. Mit Informationen kann man da ganz viel machen. Also das ist zumindest meine Erfahrung, dass wenn Menschen das wissen, dann diese Angst irgendwie tatsächlich erstaunlicherweise auch ziemlich rational funktioniert bei vielen Menschen.
Auch wenn es schwerfällt zu glauben, sind die Regeln der guten alten Basishygiene vollkommen ausreichend, um dich vor einer HIV-Übertragung zu schützen. Das hat uns Infektiologe und Sweetheart Dr. Martin Viehweger bestätigt.
Denn was wir verstanden haben, ist, dass alle Menschen, obwohl sie HIV-positiv sind, also sprich Menschen, die mit HIV leben, unter Therapie sind, dann können sie andere Menschen nicht mehr anstecken. Das nennen wir Treatment as Prevention, also Behandlung als Prävention oder auch TASP genannt. Das ist ein Paradigmenwechsel, der muss erstmal in unsere Köpfe rein.
Wichtig ist natürlich, dass du die Basishygienemaßnahmen auch tatsächlich einhältst. Das ist im Arbeitsalltag ja nicht immer gegeben. Eine andere Frage, die ich oft höre, ist, was mache ich denn nach einer Nadelstichverletzung? Hier gibt es ein gesondertes Verfahren, welches immer gilt. Denn tatsächlich kennen wir ja den tagesaktuellen HIV- oder Hepatitis C-Status unserer Patientis nur seltenst. Also grundsätzlich ist bei allen Patientis wichtig, dass wir das vorgeschriebene Prozedere bei Verletzungen durch Nadeln, Lanzetten oder Kanülen befolgen. Das heißt, Wunde sofort ausspülen und den Blutfluss fördern. Dann den Vorfall melden und den Durchgangsarzt oder Ärztin aufsuchen. Dort kannst du dann die Postexpositionsprophylaxe verschrieben bekommen. Das muss ich mal eben googeln.
PEP, die HIV-Postexpositionsprophylaxe, PEP oder HIV-PEP, ist eine vierwöchige Behandlung mit Medikamenten, um nach möglichem Kontakt mit dem Virus eine Ansteckung zu verhindern.
Die gute Nachricht ist, dass 90% der HIV-positiven Personen in Deutschland von ihrer Infektion wissen, entsprechende Medikamente einnehmen und dadurch auch nicht mehr infektiös sind.
Das liegt natürlich daran, dass diese Person, also die zu pflegen ist, ja meistens unter Therapie ist und meistens keine Viren hat. Deswegen braucht man da nicht mehr oder anders sich zu schützen als bei allen anderen Patientis auch.
Sobald die Viruslast gegen Null geht, klappt eine Übertragung einfach nicht, egal über welche Körperflüssigkeit. Das nennt man auch N gleich N.
N gleich N. N gleich N beschreibt die Tatsache, dass wenn das HI-Virus aufgrund der Medikamente nicht nachweisbar ist, es auch nicht mehr an andere übertragen werden kann.
Also, wenn deine Patientin unter HIV-Therapie ist, kannst du dich sogar noch mehr entspannen, denn da bekommst du kein HIV. Zwei Sachen sind jedoch gefährlich im Umgang mit positiven Patientis. Das eine ist, dass man positive Personen, deren Immunsystem stark geschwächt ist, unbedingt vor anderen Keimen schützen sollte.
Was da grundsätzlich zu beachten ist, ist auch wieder sehr individuell, weil AIDS ja keine spezifische eine Erkrankung ist, die ganz klare Symptome hat. Das heißt, ich kann kein Lehrbuch aufschlagen und sagen, wenn eine Person AIDS hat, mache ich das und das und das an Pflegemaßnahmen, sondern es kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Also es ist ja ein Syndrom, das unterschiedliche Erkrankungen oder Infektionen begünstigen kann, die eben nicht auftreten würden, wenn das Immunsystem intakt wäre. Und je nachdem, wie es bei der Person ist, ist davon auch die Pflege abhängig. Das heißt, wenn die Person eine Lungenentzündung hat, ist das eine andere Pflege, als wenn die Person ein durch AIDS begünstigtes Tumor hat, zum Beispiel. Dann unterscheidet sich die Pflege und was wichtig ist. Aber grundsätzlich, was immer wichtig ist, ist eine gute Beobachtung und sowohl der Schutz der Person mit einem geschwächten Immunsystem, das heißt eine strikte Einhaltung von Hygienemaßnahmen, damit eben keine Infektionen von anderen Menschen auf die Personen übertragen werden können. Und je nachdem, was für vielleicht eine Infektionskrankheit die Person hat, auch wiederum der Eigenschutz oder Schutz von anderen PatientInnen, um da nicht zu einer Übertragung zu kommen. Das sind so, glaube ich, grundsätzlich die wichtigsten Aspekte. Und dann konkret gucken, wie ist die Situation der Person. Und das kann sehr individuell sein.
Achte hier bitte auf die entsprechenden Anweisungen für immunsupprimierte Patientis, um sie nicht zu gefährden. Das zweite ist, dass viele Menschen mit HIV im Gesundheitswesen negative Erfahrungen aufgrund ihrer Infektion machen. Fragen wir mal jemanden, der das wissen könnte, und zwar Stefan, der seit Anfang 20 mit HIV lebt.
Und andersherum war ich mal im Krankenhaus und habe irgendwie Medikamente bekommen, die sich ganz offensichtlich mit meiner HIV-Medikation nicht vertragen haben. Und das hat die Ärztin da im Krankenhaus einfach nicht gecheckt, ja, obwohl die das eigentlich hätte sehen müssen. Also ich habe da später nochmal in den Beipackzettel reingeguckt von meinem Medikament. Da stand wirklich fett gedruckt, dass es damit nicht genommen werden darf.
Laut einer deutschen Studie hat sogar mehr als die Hälfte im vergangenen Jahr Diskriminierung im Gesundheitswesen erlebt.
Und zwar kann ich mich erinnern, als ich selbst noch in der Pflegeausbildung war, war ich in der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie und wir hatten eine Patientin, die HIV-positiv war. Und mein Unterricht zu HIV in der Pflegeausbildung war, nennen wir es mäßig, mit dem Wissensstand, den ich jetzt habe zumindest. Und auch das Wissen der anderen Pflegefachkräfte war bescheiden. So, dass es dann halt dazu kam, dass irgendwie ein Schild an der Tür hing von der Person, die natürlich in einem Einzelzimmer sein musste und die Person in Isolation war und man sich so komplett quasi Schutzkittel und so weiter anziehen musste. Also so das Paradebeispiel, wie es scheiße läuft und wie es nicht sein sollte. Und ich wusste nicht viel darüber und die anderen Pflegekräfte auch nicht. Und dementsprechend habe ich natürlich irgendwie das gemacht, was irgendwie die ausgebildeten Pflegefachkräfte gesagt haben, weil ich war in der Ausbildung. Und im Nachhinein war es aber halt einfach nur übelst scheiße. Und bei der Person, glaube ich, kamen auch noch verschiedene andere Aspekte dazu. Die Person hatte auch noch eine Hepatitis und hat Drogen gebraucht. Das heißt auch ganz unterschiedliche Aspekte, die noch dazu führen, dass das komplette Bild von dieser Person im Team irgendwie sehr negativ war.
Zum Beispiel wird der HIV-Status einfach weitergetratscht. Oder es werden völlig unnötig doppelte Handschuhe getragen.
Ich hatte mal einen Zahnarzt, wo ich dann irgendwann gesehen habe, dass auf dem Bildschirm, wenn ich da war, irgendwie so ganz groß rot irgendwie HIV prangte. Das war so ein bisschen unangenehm. Ich finde das ja wichtig, also ich fand es immer wichtig, dass ich irgendwie behandelnde Ärztinnen und Ärzte darüber informiere. Aber ich mache das nicht, weil ich das Gefühl habe, ich müsste das, sondern ich denke, dass das für mich gut ist, wenn die das wissen und mitbedenken. Das war bei diesem Zahnarzt halt so ein bisschen over the top, weil normalerweise zum Zahnarzt zu gehen oder zur Zahnärztin normale Hygienemaßnahmen komplett ausreichen und sich da niemand irgendwo mit irgendwie infizieren kann. Ja, also das war auf jeden Fall zu viel des Guten.
Aus Angst vor blöden Reaktionen verschweigen daher einige Menschen mit HIV ihren Status gegenüber BehandlerInnen oder gehen gar nicht mehr zum Arzt oder Ärztin. Mein Kollegen Niklas, der HIV-Patient, die es im Krankenhaus besucht, ärgert solche Diskriminierung richtig.
Ja, mich ärgert, dass die Menschen mit HIV, die eben von Diskriminierung betroffen werden, dass sie so erzählen, dass es da gar keinen Moment des Innehaltens gab von Seiten der Pflegeperson oder des Arztes, sondern dass direkt gehandelt wird. Also direkt ohne jegliche Sensibilität, dass direkt gefragt wird, hey, wie hast du dich infiziert? Dass irgendwie direkt zwei Handschuhe übereinander getragen werden. Also dieses sofort in Panik zu verfallen und irgendeinen Quatsch zu machen, statt mal zwei Schritte zurückzugehen und sich im Team zu besprechen. Das ärgert mich sehr. Weil ich finde, jede Person kann man was falsch machen, aber so den Umgang mit Unsicherheiten und den Umgang mit Ängsten, darüber sollte man doch in diesen Berufen auch nachdenken, finde ich.
Blöd für alle Seiten, sage ich. Wunderbarerweise gibt es ein super Heilmittel für Menschen mit HIV. Das ist die Akzeptanz und das Mitgefühl, die du den Patientis als geschulte Fachkraft entgegenbringst.
Ich hatte damals eigentlich immer Ärzte, die da sehr, sehr gechillt waren und sehr aufbauend sozusagen waren. Und das Gefühl, da irgendwie gut aufgehoben zu sein, das fand ich immer schon ganz gut.
Weil man darf ja nicht vergessen, die Patientinnen sind angewiesen auf Unterstützung. Und zwangsläufig muss es eine Beziehung geben mit Ärztinnen, mit dem Pflegepersonal. Und wenn die dann erfahren, okay, es gibt eine Akzeptanz für die Erkrankung, es gibt sensiblen Umgang, dann sind sie ja vielmehr auch darin gestärkt, sich mitzuteilen und auch über Dinge zu sprechen und dann sozusagen auch an ihrer eigenen Gesundheit zu arbeiten oder ihre eigene Gesundheit verbessern zu können.
Fee hat mir das so beschrieben.
Wenn es solche Regelungen gibt von Isolation, so dass die meisten Pflegekräfte in der Realität gerne weniger Zeit in diesem Zimmer verbringen, das macht zum einen ganz viel mit der Beziehung zwischen Pflegefachkraft und Patientin oder zu pflegender Person, weil natürlich so Schutzkittel und so weiter erstmal eine physische Distanz schafft und Handschuhe eine physische Distanz schaffen und Berührung in der Pflege auch ein sehr wichtiger Aspekt ist und wenn über den auch Kommunikation stattfindet und wenn es immer nur mit Handschuhen geschieht, fehlt ein ganz wichtiger Teil, in dem wie eine Beziehung aufgebaut werden kann mit zu Pflegenden. Und kann, je nachdem, wie die Lebenssituation der Person sonst ist und ob die Person jetzt in einem Pflegeheim ist, nur zwei Tage im Krankenhaus oder vier Wochen im Krankenhaus, je nachdem, um was es geht, natürlich auch Einsamkeit fördern und es für die Person sich sehr isolierend anfühlen, auch auf einer emotional-psychischen Ebene.
Wissenschaftliche Studien haben sogar messbar gemacht, dass ein wertschätzender Umgang durch Pflegekräfte das Selbstbewusstsein und die Zuversicht von palliativen AIDS-Patientis deutlich verbessern kann. Dafür war es maßgeblich, dass das medizinische Personal aktuelles Wissen über die Übertragung und die Behandlung von HIV und AIDS hatte.
Weil ich finde, jede Person kann mal was falsch machen, aber so den Umgang mit Unsicherheiten und den Umgang mit Ängsten, darüber sollte man doch in diesen Berufen auch nachdenken, finde ich. Und wenn da was schiefgelaufen ist, darf man sich auch gerne mal entschuldigen.
Die ExpertInnen, die ich gefragt habe, haben mir alle ans Herz gelegt, dass wir uns bei Unsicherheit zuerst selbst informieren. Wichtig ist auch, dass wir uns mit positiven Patientis solidarisch zeigen, wenn wir zum Beispiel eine Andersbehandlung von Patientis unter KollegInnen beobachten.
Wenn es dann zu keiner Änderung gekommen wäre, so das Hygienehandbuch rausgeholt, das es in jedem Krankenhaus oder in jeder Einrichtung gibt. So gesagt, aber hier steht, das ist Bullshit. Ich glaube, so diesen Tipp, so auf das eigene Wissen zu vertrauen und es ja auch nichts Schlimmes passieren kann, wenn ich das anspreche bei KollegInnen, hilft manchmal. Also selbst wenn sie mich dann irgendwie als aufmüpfig, nervig bewerten und meine praktische Beurteilung vielleicht nicht so gut ist, deshalb, wenn wir ganz realistisch sind, der Pflegekräftemangel ist so hoch, das interessiert auch niemanden hinterher. So.
Also, das Wichtigste von heute ist, die einfache Basishygiene schützt dich im Pflegealltag vor HIV und gilt für alle Patientis gleich. Bei Nadelstichverletzungen Ruhe bewahren, sofort gründlich ausspülen und zum Durchgangsarzt oder Ärztin gehen. Wichtig für positive Patientis, auch hier den Datenschutz und die Privatsphäre unbedingt beachten. Dein Mitgefühl und deine Annahme stärken deine Patientis dabei, schnell wieder gesund zu werden. So ihr Lieben, haben wir wieder was gelernt. Bleibt negativ, auf Wiederhören. Dieser Podcast wurde finanziert vom Berliner Senat für Bildung, Jugend und Familie. Wir danken allen InterviewpartnerInnen sehr herzlich. Konzeption und Produktion: We Are Producers. Moderation: Sophie Kortenbruck. Redaktion: Cora Döhn und Sophie Kortenbruck vom Youthwork-Team der Berliner AIDS-Hilfe e.V. Intro-Musik: Edith Lombardo. Dieser Podcast ist ein Informationsprodukt. Er ersetzt keinen persönlichen ärztlichen Rat.